Also man kann krank sein, sich aber auch gesund fühlen, obwohl man etwas hat, worauf man besonders achten muss. Aber dieses, es geht mir gut, ich habe Kraft, ich kann gestalten, ist eigentlich das Ziel. Das wäre der Plan oder ist der Plan.
Hallo und willkommen zu Episode 3 der Podcast-Serie Ab jetzt ist alles anders, Leben nach und mit einer schwerwiegenden Diagnose. In dieser fünfteiligen Podcast-Serie widmen wir uns den mentalen Herausforderungen, die mit einer schwerwiegenden Diagnose einhergehen. Ich habe mit PatientInnen aus Deutschland und Österreich gesprochen, genauso wie mit TherapeutInnen und PsychologInnen, die sich in ihrer Praxis darauf spezialisiert haben. Und in dieser Episode, in Episode 3, widmen wir uns der Frage, wie ein durchaus gutes Leben mit einer chronischen Krankheit aussehen kann. Wie kann man sich, wie Maria Resch sagt, gesund fühlen, auch wenn man krank ist? Wie kann man nach einer Diagnose, nach einer schwerwiegenden Diagnose mit einer chronischen Krankheit wieder ein gutes Leben leben? In meiner Recherche gab es vor allem eine Patientin, Vanessa, die mich besonders beeindruckt und inspiriert hat und die Sie in dieser Episode sehr oft hören werden, denn sie erzählte mir genau davon, wie man mit einer sehr belastenden Krankheit leben kann. Mein Name ist Iris Brotschnick und ich bin Journalistin. Und diese Serie entstand durch die finanzielle Unterstützung der AOP Health. Was es bedeutet, mit einer chronischen Krankheit zu leben, hängt klarerweise sehr stark davon ab, wie genau sich diese Krankheit ausdrückt, wie sehr die Krankheit ihr Leben verändert, wie einschneidend die Belastungen sind, die Schmerzen, die Nebenwirkungen und Therapien. Aber wie Maria Resch, eine Therapeutin, die in ihrer Praxis fast ausschließlich mit Menschen arbeitet, die mit einer chronischen Lungenkrankheit diagnostiziert wurden, sagt.
Es gibt ja sehr viele Evidenzen dazu, wie können Menschen, die mit chronischen Krankheiten zurechtkommen müssen, ihr Leben gut gestalten. Und man weiß heute aus vielen, vielen Studien, am besten, wenn es ein Zusammenspiel zwischen seelischer Ebene, medizinischer Ebene, Ernährung, Bewegung und sozialem Umfeld des Patienten gibt.
Also zwischen seelischer und medizinischer Ebene, Ernährung, Bewegung und sozialem Umfeld. Und ich würde zuallererst gerne über das Zusammenspiel von seelischer und medizinischer Ebene sprechen. Denn wenn das medizinische Umfeld für einen selbst passt, wenn man sich im medizinischen Umfeld aufgehoben und gehört fühlt, dann
weiß man heute, werden auch Medikationen besser vertragen, gibt es weniger Nebenwirkungen, fühlt sich der Patient besser.
Und deswegen ist die erste Frage, die Frage nämlich danach, wie sehr Sie Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin vertrauen, keine Frage nach Befindlichkeiten, sondern sehr essentiell.
Ich frage zum Beispiel auch immer meine Patientinnen, wie wohl sie sich fühlen, wie gehört sie sich fühlen. Und da fallen mir zwei ein, die dann tatsächlich über die Zeit draufgekommen sind, dass sie den Arzt gerne wechseln möchten und haben dann auch den oder in dem Fall war es dann eine Ärztin gefunden, die sie besser verstanden hat, die sie auch besser durch die Nebenwirkungen begleitet hat. Und das hat sich dass dieses Gesundgefühl, um das geht es ja eigentlich, radikal verbessert.
Für Vanessa, die Patientin, die ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, war genau das ein sehr entscheidender Faktor. Seit Jahren hatte sie sich krank gefühlt, doch niemand konnte sie diagnostizieren. Schlimmer noch, ihre Schmerzen wurden nicht ernst genommen. Die Diagnose Blutkrebs war für sie dann fast eine Erleichterung. Und nach etwa einem Jahr nach dieser Diagnose begann, wie sie sagt, auch ihr Selbstbewusstsein Ärztinnen und Ärzten gegenüber wieder zu wachsen.
Also die Beziehung wurde mir irgendwie wichtiger zum Arzt hin, so von meiner Seite aus. Sonst habe ich mich wie ein Bittsteller gefühlt. Und dann habe ich das mehr so als, nee, ich nehme deren Dienste in Anspruch umgewandelt. Also da hat sich mehr so rauskristallisiert, okay, nee, das ist ein Ärzteteam, das für mich arbeitet eigentlich. Und das hat, also es hat sich schon sehr verändert, das, ja, was ich auch mit mir machen lasse, glaube ich, ja.
Ein Ärzteteam, das für sie arbeitet. Dieser neue Blickwinkel hat Vanessa geholfen. Und dafür hat sie sich auch ÄrztInnen gesucht, die diesem Bild entsprechen können. Wie wichtig dieses Verhältnis zwischen PatientInnen und den behandelnden ÄrztInnen ist, das betont auch Michael Köhler. Er ist Psycho-Onkologe, also ein Psychologe, der sich auf die Arbeit mit KrebspatientInnen spezialisiert hat. Und er sagt,
es braucht ein, es braucht eine Art Bündnis mit dem onkologischen Behandlungsteam. Die Ärztinnen und Ärzte, das sind die wichtigsten Begleiter, gerade für die chronischen Betroffenen, so, ja, weil dort in dieser Situation sollen ja nicht nur, Beschwerden geäußert werden, sondern es soll ja auch irgendwo eine Abstimmung erfolgen, zum Beispiel.
Zum Beispiel darin, wie Medikamente dosiert werden, in der Frage nach Bewegung und Sport und so weiter. Und das führt uns auch zu Punkt Nummer 2, der von Maria Resch genannt wurde, zu Ernährung und Bewegung. Da ich selbst keine Ärztin bin und natürlich auch nicht weiß, mit welcher Krankheit sie diagnostiziert wurden, kann und werde ich Ihnen natürlich keine direkten Ratschläge geben, weder zur Ernährung noch zu einem Bewegungsplan. Worüber wir hier aber sprechen können, ist die Frustration, die viele Menschen mit einer chronischen Krankheit empfinden. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, dass Sie Dinge, die Sie früher geliebt haben, die ihnen vielleicht auch in Stresssituationen geholfen haben, sich besser zu fühlen, dass sie diese Dinge nicht mehr tun können oder dürfen. Das geliebte Essen essen, joggen gehen, ausgehen und Freunde treffen. Eine Krankheit, eine chronische Krankheit, fordert oft sehr viel Verzicht und Disziplin. Das Leben ändert sich und die alten Wege, Stress abzubauen oder sich gut zu fühlen, funktionieren oft nicht mehr. In vielen Interviews und Texten über Menschen mit schwerwiegenden oder chronischen Krankheiten liest man entweder davon, dass die Betroffenen mit der Krankheit kämpfen, dass es ein Kampf mit der Krankheit ist, den man gewinnt oder eben nicht. Und es wird besonders hervorgehoben, dass vor allem Betroffene mit einer chronischen Krankheit trotz aller Umstände, trotz Krankheit, Großes vollbringen können. Dass sie sich nicht einschüchtern lassen, dass sie positiv denken und dass sie ein volles, ein gehaltvolles Leben leben. Fast wie ohne Krankheit. Maria Resch, die Psychologin und Therapeutin, hatte einen etwas anderen Ansatz. Und den empfinde ich als sehr hilfreich.
Ich finde, eine Krankheit hat eben auch sehr viele beschwerliche Facetten und sehr viele negative Aspekte. Deswegen ist mein Zugang zu sagen, betrachten Sie sich liebevoll realistisch. Was funktioniert noch? Womit geht es Ihnen gut? Was trägt dazu bei, dass Sie Ihre Tage besser bewältigen können?
Statt also, etwas übertrieben ausgedrückt, alles super positiv sehen zu müssen oder den größten Kampfgeist aktivieren zu müssen, sagt Maria Resch, stellen Sie sich lieber liebevoll realistisch die Frage, was funktioniert in Ihrer jetzigen Situation gut?
Also ich starte immer so, wenn Menschen zu mir kommen, dass ich einmal schaue, was haben die Menschen im Laufe des Lebens gelernt? Was tut ihnen gut? Und wenn das jetzt etwas ist, dass man eine Sportart zum Beispiel laufen, kommt häufig vor, kann man mit bestimmten Lungenerkrankungen nicht mehr machen, dann werden wir uns nicht darauf konzentrieren, sondern dann gibt es vielleicht etwas Neues, das man machen kann. Gehen, Yoga, atmen, meditieren, was auch immer. Dass man einfach einmal sortiert, was sind denn die Dinge, die man immer noch machen kann oder die ein gutes Äquivalent sind zu dem, was vorher Spaß gemacht hat. Dass man einfach einmal den Fokus ein bisschen umschwenkt. Meistens ist man ja traurig über das, was man jetzt nicht mehr kann und dreht sich nicht sofort um und sagt, naja, aber ich sehe jetzt 14 andere Sachen, die ich machen kann.
Vanessa ist 32 und ihre Blutkrebs- oder MPN-Erkrankung hat in ihrem Fall große Auswirkungen auf ihr tägliches Leben. Sie erzählte mir, dass sie stark unter Symptomen leidet und trotz Therapie ständig erschöpft ist. Eine Zeit lang war es nach einem Schlaganfall allerdings mit der Erschöpfung noch schlimmer. So, dass sie nicht mehr die Treppe allein runterkam, dass sie sich alleine kein Abendbrot machen konnte, dass sie in all diesen Alltäglichkeiten auf ihren Mann angewiesen war. Und in dieser Zeit, als wirklich fast nichts mehr ging, sagt sie,
ich habe während dieser Zeit dann einfach gemerkt, okay, es quält mich nur unnötig, wenn ich dagegen so anarbeite. Ne? Also es war scheiße und ich habe viel geweint und das war auch für die Beziehung schwierig und war eine richtig blöde Situation, einfach nichts zu können, natürlich. Ne? Und da hatte ich am Anfang oft dann auch den Impuls, mir selbst so die Schuld zu geben. So muss ich mich nur mehr anstrengen, so dieses Typische, ne? Oder geht's nicht doch, dass ich mich jede Minute des Tages gefragt habe, wenn ich mich jetzt nur aufraffe, geht's dann nicht doch? Und da habe ich, glaube ich, einfach irgendwann gelernt, so nee, ich gebe echt, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt mein Bestes und mehr geht gerade nicht. Und das ist nicht viel nach außen hin. Irgendwie. Also das Ergebnis ist nicht sehenswert. Aber so dagegen anarbeiten hat halt nur noch mehr Energie gezogen. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach so viel gelernt, diese Kleinigkeiten, die jetzt wieder, dass eine Spülmaschine ausräumen geht, in einem Rutsch. So, das ist für mich so, das ist fast Lebensqualität. Genau, und das ist halt auf ganz viele Bereiche dann ausgedehnt, ne? Dass das wieder geht und dass ich das dann gerade einfach versuche wertzuschätzen, weil ich auf den Rest dann eh keinen Einfluss habe. Also ich habe, glaube ich, auch viel gelernt, so Hilflosigkeit auszuhalten. Früher habe ich gegen Hilflosigkeit ganz viel angekämpft. Und weil ich jetzt weiß, da hat die Diagnose auch wieder geholfen, weil ich jetzt weiß, dass ich wirklich hilflos bin, dass ich da gar keine Macht gerade habe, noch was anders zu machen, bleibt ja eigentlich dann in dem Moment nur aushalten. Und das, ja, habe ich gelernt, glaube ich, durch diese sehr starke Krankheitsphase. Ja.
Darüber, was es heißt, das Beste zu geben, darüber habe ich noch sehr viel länger mit Vanessa gesprochen. Denn was Vanessa ganz klar vor Augen hat und was sie in dieser wirklich sehr schwierigen Phase gelernt hat, ist, dass wir alle, egal ob mit oder ohne Krankheit, mit oder ohne starke Nebenwirkungen, Schmerzen oder Erschöpfung, sehr oft ein ganz seltsames Bild davon haben, was wir denn leisten müssten.
Also meine Lebenseinstellung bis zur Diagnose war oft, irgendwie 100% würde bedeuten, über die Grenze zu gehen, so, und immer alles zu geben. Aber eigentlich bedeutet für mich jetzt alles zu geben aktuell, dass ich das so mache, dass ich morgen auch noch okay bin. Dass mich das nicht nachhaltig kaputt macht, dass ich jetzt gerade alles gebe, sondern so ein ganzheitlicheres Alles geben, wenn das Sinn macht.
Und das bedeutet, glaube ich, oder meine ich durch Vanessa verstanden zu haben, in erster Linie die eigenen Grenzen zu verstehen und zu spüren und zu akzeptieren, wohin sich diese Grenzen vielleicht auch durch die Krankheit verschieben.
Also was ich sehr gelernt habe in den letzten Jahren, war dann auch Grenzen zu setzen, die das Umfeld ja nicht versteht. So, es versteht keiner, warum ich mich nicht für eine Stunde auf einen Kaffee treffen kann. Oder warum ich jetzt noch nicht sagen kann, ob ich in 3 Stunden fit genug bin, irgendwie ein Telefonat zu führen oder so. Ne? Also das war ja eine Zeit lang wirklich so eingeschränkt, dass ich ständig Sachen absagen musste oder dass mein Mann auch immer alleine zu Familienfeiern gefahren ist. Und da aber ohne dieses, ah, es tut mir leid, aber ich kann nicht, sondern einfach nur so wertfrei, so, nee, ich bin leider nicht dabei. Ne, so dieses Selbstbewusstsein zu haben, da ist eine Grenze und es ist auch okay, auf diese Grenze zu hören. Ob man jetzt eine Diagnose macht es leichter, aber eigentlich sollte das ja auch so möglich sein. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man auch Grenzen kommuniziert, weil dann das Umfeld auch weiß, dass es sich darauf verlassen kann, dass ich weiß, was ich brauche. Also ich finde es auch blöd, im Umfeld zuzumuten, mich lesen zu müssen. Und so, ist das jetzt zu viel und sollen wir umdrehen? Und na, also ich möchte ja gar nicht, dass sie dann permanent so auf mich achten müssen, sondern ich möchte dann einfach sagen können, nee, ich bin jetzt kaputt, sorry, geht nicht mehr, ich muss nach Hause. So, und dann ist das, dann akzeptieren das inzwischen auch alle und dann ist gut. Also ich finde, klare Kommunikation ist in so einer Situation dann einfach unfassbar wichtig.
Wie nun aber kommt man dazu, die eigenen Grenzen zu spüren und damit die Krankheit anzunehmen, zu akzeptieren und sie ins Leben zu integrieren? Und damit auch darüber nachdenken zu können, was denn nun das geliebte Joggen ersetzen könnte. Wie man die eigenen, vielleicht neuen Grenzen wahren kann und sich trotzdem bewegen oder sozial sein kann. Wie kann man lernen, die Krankheit nicht mehr als Feind, den man bekämpfen muss, zu sehen, sondern mit ihr leben zu lernen? Maria Resch arbeitet als Gestalttherapeutin und das bedeutet, dass sie in ihrer Praxis sehr oft mit Bildern und Metaphern arbeitet, um Dinge klarer zu machen. Und sie erzählt, dass sie ihre KlientInnen einlädt, sich folgende Situation bildhaft vorzustellen.
Ich lade dann meine Klientin immer gerne ein, dass sie sich vorstellen, sie haben eine Tischgesellschaft zu Hause und da sitzt jetzt die Krankheit sowieso, aber da sitzen auch viele andere, nämlich die toll Funktionierenden, die super in Schuss sind, die sich freuen am Leben, alle anderen Aspekte, die genauso da sind.
Also man kann sich das wirklich wortwörtlich vorstellen. Ein langer Tisch, an dem alle möglichen Aspekte des eigenen Lebens sitzen. Die Krankheit, die ist auch da. Aber dann sitzen da auch noch sehr viele andere Dinge. Sowas wie die eigene Kreativität, die Lust am Kochen, die Freude an Musik, der Schlaf vielleicht, wenn er gut ist, die Augen, die schöne Dinge in der Natur sehen können, die Beine, die einen wohin bringen, andere Aspekte abseits der Krankheit, die Teil des eigenen Lebens sind. Und dann kann man auf diesen Tisch auch noch wichtige Menschen dazusetzen. Die Kinder, die Freunde, die Familie, wer auch immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt.
Und wenn man sich dann dieses Tafelbild anschaut, wie viel eigentlich gut ist im Leben, immer noch, dann gibt es so viel anderes, das funktioniert. Sonst gäbe es uns ja nicht mehr. Und wenn ich aber lerne, auch das zu sehen, was immer noch gut mit mir ist und mich auch unterstützt am Weg, dann ist vielleicht dieser ungebetene Gast, weil Krankheit lädt man normalerweise nicht ein ins Leben, auch leichter zu ertragen.
Die Krankheit, dieser ungebetene Gast, der ist manchmal auch zu laut. Die schreit manchmal rum oder ist unangenehm. Eh klar, niemand hat sie freiwillig eingeladen. Aber mit Hilfe der anderen Ressourcen kann man diesen ungebetenen Gast dann auch in die Schranken weisen. Man ist nicht alleine mit ihm. Und wenn man sich das so bildhaft vorstellt, nicht nur einmal, sondern regelmäßig, dann können diese anderen Aspekte des Lebens bestärkende Begleiter werden. Wir können sie als Ressourcen bildhaft vor uns sehen und sie einpacken und mitnehmen.
Ich hatte mal eine Klientin, die gesagt hat, ich gehe jetzt immer zu fünf zum Arzt.
Zu fünf Personen.
Wir gehen jetzt immer zu fünf zum Arzt, mhm. Ja, zum Gespräch. Ja. So. Dann hatte ich herausgestellt, dass sie einfach immer vier große Ressourcen noch mitnimmt. Sie hat gesagt, naja, mit der Krankheit muss ich sowieso dort sitzen. Dann nehme ich mal gleich für andere Ahnung mit, damit ich nicht so allein bin.
Ach so, nicht tatsächlich fünf nein. lebende Menschen.
In der Metapher, im Bild der Stärkung, nicht allein zu sein.
Toll.
Ich meine, das kann jeder Mensch machen.
Was Maria Resch Ihnen mitgeben möchte, ist, liebevoll realistisch zu sein. Mit einer chronischen Krankheit zu leben heißt, dass vieles anders ist, vieles vielleicht auch schwerer ist, aber dass man immer einen Gestaltungsspielraum hat und dass man lernen und üben kann, diesen Gestaltungsspielraum zu sehen. Was ich Ihnen sonst noch mitgeben möchte?
Dass man vielleicht neugierig bleibt und sich auf diese Reise einlässt. Und auch, dass wir, das ist auch etwas, was ich über die Jahre gelernt habe, auch wenn es noch so düster ausschaut, man hat immer mehr Möglichkeiten auch noch zu wählen, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun oder vielleicht etwas Neues auszuprobieren, als man glaubt. Das kann man vielleicht für sich selber nicht immer so sehen, aber wenn man jemanden hat, mit dem man das gut besprechen kann, wird man das irgendwann sehen können. Und es ist niemals ganz vorbei, sondern man kann über einen Umweg vielleicht wieder was Neues beginnen. Und diese Hoffnung und diesen Mut würde ich gerne an dieser Stelle auch aussprechen und teilen. Und ja.
Eine letzte Sache kann ich Ihnen auch noch mitgeben. Suchen Sie nach PatientInnen oder Selbsthilfegruppen. Denn alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben davon erzählt, wie hilfreich es war, Menschen in der gleichen Lebenssituation zu treffen und sich in einem lockeren Umfeld über die 1000 Fragen auszutauschen, die man als Patient und als Patientin so hat. Wir stellen Ihnen einige Links dazu in die Shownotes. Falls dieser Podcast oder speziell diese Episode für Sie hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterleiten und teilen mit Menschen, denen es ähnlich geht. Wir freuen uns nämlich, wenn diese Inhalte an Menschen kommen, die sie brauchen können. Und damit sage ich Danke und Tschüss. Bis zur nächsten Episode, bei der es um Menschen geht, die nicht selbst diagnostiziert wurden, aber deren PartnerInnen, Freunde, Eltern oder Angehörige.